Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Über 500 Millionen Katholiken leben in Lateinamerika. Das ist mehr als die Hälfte aller Katholiken weltweit. Und deswegen galt Lateinamerika ja auch lange Zeit als der katholische Kontinent schlechthin. Doch so langsam gehen der Kirche auch dort ihre Schäfchen laufen. Priestermangel ist da sicherlich ein Grund, aber auch der wachsende Einfluss der Pfingstkirchen. Wie geht es weiter mit dem katholischen Kontinent? Und vor allen Dingen, welche Herausforderungen sind das für die Kirche im 21. Jahrhundert? Das ist unser Thema heute hier in Weltweit. Ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung Weltweit. Lateinamerika gilt als der katholische Kontinent. Mit über 500 Millionen lebt dort mehr als die Hälfte aller Katholiken weltweit. Ja, und jahrhundertelang waren ja auch Kirche und Glaube fest verwurzelt in Gesellschaft und Alltag. Doch auch auf dem katholischsten aller Kontinente, da setzt so langsam ein gesellschaftlicher Wandel ein. Obwohl die Mehrheit der Latinos bei Umfragen immer noch sich als katholisch bezeichnet, besuchen heute nur noch wenige regelmäßig die Messe und die Zahl der Priester, die geht stetig zurück. Parallel dazu steigt aber der Zulauf bei den evangelikalen Gruppen. Beispiel ist Brasilien. Da hat sich der Anteil der Katholiken in nur 20 Jahren von 90% auf 64% reduziert. Grund für den Erfolg dieser evangelikalen Kirchen ist, dass sie sozusagen eine flotte Erlösung versprechen. Also Wohlstand, Aufstieg, Erlösung, das alles ist schnell machbar, wenn man sich nur an die Spielregeln der Kirche hält. In Brasilien zum Beispiel gibt es die sogenannte Theologie der Prosperität, also die Theologie des Wohlstands. Aus Brasilien berichtet Klaus Hart.
Erbene Silva, 38 Jahre alt, lebt mit ihrem kleinen Sohn in einer feuchten Backsteinkarte eines armen Viertels von Sao Paulo, der drittgrößten Stadt der Welt mit über 1000 deutschen Unternehmen. Durch Hilfsarbeiten als Reinigungskraft kommt sie im Monat höchstens auf umgerechnet 80 Euro. Doch ihr Söhnchen, keine 4 Jahre alt, träumt, redet den ganzen Tag nur von Prosperidade, Wohlstand, löchert sie damit unentwegt. Er hört das im Radio, aber auch von unserem Pastor und will von mir, dass wir mehr beten, mehr in die Kirche gehen, damit unser Glaube zunimmt und wir dann prosperieren. Er sagt, dann können wir hier weg und uns kaufen, was wir wollen. Wohlstand, reich werden, das geht ihm nicht aus dem Kopf, obwohl er noch so klein ist. Und schaltet man in Sao Paulo, Rio de Janeiro oder anderswo im riesigen Brasilien das Radio an, fällt bei den zahlreichen Sektensendern wirklich alle paar Minuten das Wort Prosperidade.
Vamos vencer. A prosperidade é dom de Deus.
Komm am Montag in unsere Tempel, trommelt Rage, Halleluja. Mach mit bei der Versammlung der Prosperität. Schluss mit Misere und Arbeitslosigkeit. Bettler, Verelendete, Hochverschuldete wurden reich, leben jetzt im Wohlstand. Arbeitslose bekommen wieder eine gute Stelle. Und immer montags bei der Reunião da Prosperidade sind landesweit die Tempel der Sektenkirchen tatsächlich voll. Ich war pleite, schildert die Unternehmerin, live übertragen. Jetzt läuft wieder alles blendend. Schulden bezahlt, Prozesse gewonnen und selbst mein Mann kehrt aus den Armen der Geliebten zu mir zurück. Riesenbeifall. Tausende strecken Schuldscheine, Arbeitsbücher, Entlassungspapiere, Kreditkarten, Zettel mit geschäftlichen Projekten gen Himmel. Euphorische Stimmung. Pausenlos fließen Spenden, Opfergaben in die Sektenkassen. Der selbsternannte Bischof Edir Macedo, Gründer der Universalkirche vom Reich Gottes, setzt in Brasilien am erfolgreichsten auf die Theologia da Prosperidade.
A palavra amiga do Bispo Macedo.
Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.
Wer ein üppig reiches Leben führt, genießt die Segnungen des Herrn. Gott ist doch kein Sadist, will nicht, dass wir Armut leiden. Wohlstand ist eine Gabe Gottes und durch die Macht des Glaubens erreicht man ihn auch. Dass Sektenpastoren im Luxusleben, der politisch einflussreiche Bischof Macedo das teuerste Privatflugzeug Brasiliens besitzt und nicht etwa irgendein Banker oder Industrieller, ist da nur folgerichtig, wird akzeptiert, bewundert. Die katholische Kirche, welche an die Sekten immer mehr Gläubige verliert, fühlt sich von diesem Evangelium des Reichwerdens zunehmend provoziert. Diese Theologie der Prosperität ist keineswegs eine neue Richtung, wird aber von religiösen Gruppen derzeit viel genutzt, sagt der deutschstämmige Bischof Odilo Scherer. Sie instrumentalisieren, manipulieren den Glauben, die Religiosität, auf der Hatz nach materiellen Gütern. Das funktioniert bei vielen Menschen. Denn wer will schon nicht der Misere entfliehen, auf möglichst einfache Weise Geld verdienen? Das sind doch alles betrügerische Versprechen. Du musst nur an Gott glauben, dann wirst du auch reich. Wem Gott Gutes tun will, dem schenkt er materielle Güter schon auf Erden, ein Leben ohne Probleme. Das ist natürlich eine arglistige Täuschung. Für die Soziologin Silvia Fernandes vom katholischen Forschungsinstitut CERIS in Rio handelt es sich klar um eine neoliberale Ideologie. Sie wurde aus den USA importiert und hat viel Erfolg hier, weil wir in der katholischen Kultur genau den entgegengesetzten Diskurs pflegen. Ein Leben in Armut gibt Würde, heißt es, ist eine Tugend. Der neoliberalen Logik des Konsumismus dürfe man nicht verfallen. Die Theologie der Prosperität rennt dagegen an. Wer sagt denn, dass du arm sein musst? Diese neue Richtung hat deshalb hier direkt etwas Revolutionäres. Doch was sagen die Sektenbischöfe, Sektenpastoren, jenen Anhängern, die weiterhin bitterarm und arbeitslos sind, immer noch nicht in eine Villa umzogen, immer noch keinen neuen Wagen fahren? Dein Glaube ist eben nicht tief, nicht intensiv genug. Deshalb steckt der Teufel immer noch in dir, lässt dich nicht vorwärts kommen. Und gerade von den am wenigsten Gebildeten, der Bevölkerungsmehrheit, wird das so hingenommen, akzeptiert. Ein Abschied vom Armutsideal. Der Reichtum der Sektenchefs und Gurus spricht nicht gegen sie, sondern er ist nach ihrer Lehre Beleg für ihre Frömmigkeit.
Ja, so einfach kann man sich das machen. Ein Bericht aus Brasilien war das von Klaus Hart. Und ja, wie die Kirche mit dieser Herausforderung umgeht, die katholische Kirche, das erfahren Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Sie hören die Sendung Weltweit im Domradio. Um Lateinamerika geht es heute hier und um die katholische Kirche. Ja, und Sekten und ganz besonders die sogenannten Pfingstkirchen, wir haben das ja gerade gehört, die bauen ihren Einfluss in Lateinamerika immer weiter aus. Und sie finden enormen Zuspruch, vor allen Dingen bei den Ärmsten, weil sie ebenso vermeintlich einfache Lösungen bieten. Der Bielefelder Religionssoziologe Heinrich Wilhelm Schäfer, der untersucht die Entwicklung der sogenannten Pentecostales, also der Pfingstkirchen, schon seit langer Zeit. Und er unterscheidet da zwischen den traditionellen und den sogenannten Neopfingstkirchen. Erstere haben ihren Rückhalt vor allen Dingen in der Unterschicht. Die zweite Gruppe dagegen, die ist eher in der modernen oberen Mittelschicht zu Hause. Hilde Regenita hat Professor Schäfer auf einer Tagung des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat getroffen und ihn nach dem Stil dieser Pfingstkirchen befragt.
Was ist das für ein Stil? Es unterscheidet sich ganz besonders dadurch, dass die Pfingstbewegung eine sogenannte enthusiastische Frömmigkeit hat. Das heißt also, in den Gottesdiensten kommen die Menschen, werden selbst sehr stark einbezogen. Zum Teil tanzen sie, sie sprechen in Zungen, also unverständliche Sprachen, die allerdings keine wirklichen Sprachen sind, und klatschen, zum Teil beten laut durcheinander, was also ein Lutheraner oder ein Katholiken in Deutschland hochgradig irritieren würde. Aber diese Bewegung hat im Laufe der Jahre unter der armen Bevölkerung, also unter der Bevölkerung, die unter der gesellschaftlichen Ungleichheit und Ungerechtigkeit besonders zu leiden hat, eine ganz weite Ausbreitung gefunden.
Was macht denn die besondere Faszination dieser Pfingstbewegung für gerade für diese benachteiligten Leute aus?
Dass die Pfingstbewegung ihnen ermöglicht, mit ihrer Situation der Benachteiligung besser zurechtzukommen. Diese Situation nicht mehr als Zerstörung des Selbstwertgefühls aufzufassen, sondern in die Lage zu kommen, selber Strategien zu entwickeln, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das tut die Pfingstbewegung, indem sie eben mit dieser Frömmigkeit den Menschen zum Beispiel die Idee nahebringen, dass sie selber den Heiligen Geist mit sich tragen. Und das ist natürlich für jemanden, der in einem Slum lebt, ein ganz besonderes Bewusstsein, mit dem er ganz anders mit der Situation umgehen kann. Allerdings gibt es eben mit dem Laufe der Jahre auch die sogenannte Neopfingstbewegung, also eine neuere Entwicklung entstanden, die zum Teil in der oberen Mittelschicht und Oberschicht beheimatet ist. In den 80er Jahren, als Lateinamerika, insbesondere Mittelamerika, aber auch die Diktaturen im Süden sehr stark unter gesellschaftlichen Konflikten litten, hat diese Bewegung eine wohl eher unrühmliche Rolle gespielt, weil sie sich zum Teil doch mit den Kräften der Unterdrückung verbündet hat. Mittlerweile ist die Neopfingstbewegung eine Bewegung, die sich eher an aufsteigende, modernisierende obere Mittelschichten richtet, also Bankangestellte, Manager und so weiter und so weiter, die unter starkem Leistungsdruck leiden. Diese Neopfingstbewegung da gewissermaßen religiöse Wellness verspricht.
Sie haben ja gesagt, man hat die Pfingstbewegung auch immer in Zusammenhang gebracht mit dem Versuch nordamerikanischer Einflussnahme in Lateinamerika. Wie schätzen Sie das ein? Was ist da dran?
Naja, zunächst ist das erstmal ein Argument, mit dem katholische Bischöfe ihre Institution schützen wollten. So ist das in den 30er Jahren zum ersten Mal zur Sprache gekommen. Und in den 80er Jahren hat man dann zum Teil, also Kreisen der Theologie der Befreiung, davon gesprochen, dass die Pfingstbewegung von der CIA gesponsert wäre. Das stimmt so nicht. Aber es gibt natürlich dennoch, vor allen Dingen in der Zeit gab es Kreise in den USA, die durchaus ähnlicher Überzeugung waren, die die Pfingstbewegung meinten, politisch nutzen und ausbeuten zu können, um den Widerstand zum Beispiel in den Basisgemeinden der katholischen Kirche zu brechen. Es ist also eine ambivalente Angelegenheit. Aber man kann auf gar keinen Fall heute davon sprechen, dass die Pfingstbewegung so etwas wie die fünfte Kolonne der USA in Lateinamerika sei. Auf der anderen Seite richtig ist, dass die Pfingstbewegung schon einen völlig neuen Akzent setzt, der vor allen Dingen darin besteht, dass die Kirchen über keinen oder nur in geringem Maße über formellen Klerus verfügen. Dass man also mit ein wenig Mühe selber Pastor werden kann und so weiter, das ändert die Sache schon. Und dass dann nur in geringem Maße Kontrolle ausgeübt wird, auch das ist ein wichtiger Punkt.
Sie haben ja gerade diesen Begriff der Wellness, der Wohlfühlreligion genannt. Ist das auch der Trend der nächsten Jahre, wo diese Pfingstbewegungen sich hinentwickeln? Was sehen Sie da für Zukunftsperspektiven im Moment?
Tja, also das ist eine Strömung innerhalb der Pfingstbewegung. Das wird sicher weiterhin eine Rolle spielen, denn es wird weiterhin Banken geben, es wird weiterhin Manager geben, es wird weiterhin Menschen geben, die eine solche berufliche Karriere anstreben und religiöse Wellness gebrauchen können. Aber das ist nicht der springende Punkt bei der Pfingstbewegung. Wie gesagt, es ist eine Strömung. Die wesentlich größere Teil ist in der gesellschaftlichen Unterschicht verankert und ermöglicht dort Menschen, die zum Beispiel in Elendsvierteln leben, sich besser zu organisieren. Und da wird die Pfingstbewegung ganz sicher eine große Rolle spielen. Vermutlich wird die Pfingstbewegung auch insofern eine Rolle spielen, als immer mehr Angehörige der Pfingstbewegung in der Politik auch aktiv werden über passives Wahlrecht, etwa als Abgeordnete und so weiter. Die Präsidentschaftskandidatin der Grünen Partei in Brasilien ist ein Mitglied der Assembleias de Deus, also einer großen, etablierten und wichtigen Pfingstkirche.
Wenn Sie Strategieberater der katholischen Kirche in Lateinamerika wären, angesichts dieser Pfingstbewegung und deren Potenziale, was würden Sie der katholischen Kirche raten?
Hierarchie abbauen. Ganz eindeutig Hierarchie abbauen. Denn eine straffe hierarchische Führung der katholischen Kirche verhindert Diversifizierung. Es lässt sich statistisch belegen, dass die Pfingstbewegung überall dort besonders stark wächst, wo die katholische Kirche besonders hierarchisch organisiert ist. Je mehr Basisgemeinden, je mehr Katholizismus von unten, desto überlebensfähiger ist der Katholizismus auch in den gesellschaftlichen Schichten, die vom Glück nicht so verwöhnt sind. Also das denke ich, aber so einen Strategieberater wird man wahrscheinlich bald entlassen.
Professor Schäfer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Und das Hilfswerk Adveniat, das feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert unterstützt das Hilfswerk jetzt schon Kirche und Menschen in Lateinamerika und in der Karibik. Ja, und in diesen 50 Jahren hat sich natürlich kirchlich und politisch wahnsinnig viel auf diesem Kontinent getan. Thomas Wieland ist Leiter der Projektabteilung bei Adveniat. Ich grüße Sie, Herr Wieland.
Guten Tag, Frau Rotscheid.
Herr Wieland, 1961, da war eigentlich der Plan, einmalig an Weihnachten Geld für Lateinamerika zu sammeln. Was war da eigentlich der Hintergrund? Wie kam man auf diese Idee?
Ja, der Hintergrund ist viel früher zu suchen, nämlich am 9. Mai 1945. Damals hingen Bilder von armen Menschen, von Leuten, die unter Hunger litten, in Kirchen. Und zwar nicht bei uns, sondern in Chile, in Südbrasilien und in Argentinien. Und daraufhin wurden wir Deutschen, unsere Vorfahren, von der Kirche in Lateinamerika unterstützt für den Wiederaufbau. 1961 ist die Situation anders. Da brummt es bei uns in Deutschland. Und in der Zeit entdeckt man auch, dass es andere Teile der Welt gibt. Man schaut über den Tellerrand hinaus, entdeckt die dritte Welt. Da fiel ein Aufruf von Johannes dem 23. auf recht fruchtbaren Boden, nämlich Kirche in Lateinamerika zu unterstützen. Die Deutschen erinnerten sich an die Zeit, an 45, und ließen Paten folgen. Ein Aufruf zur Kollekte an Weihnachten 1961, gib den zehnten Teil dessen, was du für Geschenke gibst, für Lateinamerika. Und das sollte einmal die Kollekte für Priesterausbildung und für den Aufbau der kirchlichen Strukturen in Lateinamerika durchgeführt werden.
Das war sozusagen der Startschuss für Adveniat, aber es war ja, wie Sie gerade sagten, eigentlich nur auf einmal angelegt. Wie kam es dazu, dass das sozusagen institutionalisiert wurde und dass Sie heute Ihren 50. Geburtstag feiern?
Ja, die erste Kollekte war ein Erfolg. Die Menschen ließen sich ansprechen davon. Die Gründung Adveniats fällt mit einem anderen für die Kirche wichtigen Datum zusammen, nämlich 1962, Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da saßen sie nebeneinander, die Bischöfe aus Deutschland, die Bischöfe aus Lateinamerika, und man erfuhr voneinander. Und die Sensibilität zum einen für das Potenzial und für diese Vitalität, die in Lateinamerika die Kirche auszeichnet, verbunden mit einer großen Armut, hat die deutschen Bischöfe angeregt, diese Kollekte zu wiederholen.
Ist das eigentlich damals problemlos abgelaufen? Bei solchen Aktionen gibt es ja sicherlich auch immer Menschen, die sagen, muss das sein? Kann man das Geld nicht woanders investieren? Was ist zum Beispiel mit den armen Menschen in Deutschland? Gab es da nicht auch Probleme?
Natürlich gab es da Widerspruch, denn eine Kollekte einzuführen, vor allen Dingen an Weihnachten, wenn die meisten Menschen zum Gottesdienst kommen, ist nicht ohne Widerstand geblieben. Die Bischöfe sorgten sich um ihre eigenen Belange. Aber letztendlich hat man es geschafft, diesen Blick über den Tellerrand hinaus und auch die Dankbarkeit, die Deutschland auch zeigen wollte für die Hilfe, die aus Lateinamerika kam, hat dann doch dazu geführt, dass die Kollekte durchgeführt wurde.
Nun ist viel passiert in den letzten 50 Jahren und gerade in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, da gab es zahlreiche rechtsgerichtete Militärdiktaturen in Lateinamerika, von denen sich auch die katholische Kirche nicht immer ausreichend distanziert hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Wie hat sich Adveniat in diesen Fällen verhalten?
Ja, es ist wirklich wahr. In den 60er, 70er Jahren gab es viele Militärdiktaturen. 1977 waren es allein nur drei Länder, die sich demokratisch legitimierte Regierungen leisteten. Das war Costa Rica, Kolumbien und Venezuela. Die katholische Kirche in Lateinamerika hat sich sehr unterschiedlich zu diesen Militärdiktaturen gestellt. Beispielsweise in Chile, muss man sagen, hat die Kirche die Verfolgten unterstützt und eine klare Position gegen das Pinochet-Regime eingenommen. Die Vicaría de Solidaridad hat zum einen bei der Regierung nachgefragt, welche Menschen eben in den Gefängnissen saßen und dass deren Rechte auch gewahrt bleiben. In Argentinien sah die Situation anders aus. Der argentinische Episkopat unterstützte überwiegend die Militärdiktatur. Und das war für Adveniat keine einfache Situation. Allerdings konnte die damalige Referentin Kontakte zu alternativen und gewaltfreien kirchlichen Initiativen in Lateinamerika und in Argentinien aufbauen. Da ist SEAS, ein Sozialinstitut der Jesuiten zu nennen. Da ist in CUPO zu erwähnen, eine Organisation, die sich in Nordargentinien vor allen Dingen um die armen Bauern kümmert. Da ist aber auch Pérez Esquivel zu nennen, der eine Einrichtung gegründet hat, eine Bewegung, die den gewaltfreien Widerstand übte, aber auch kirchlich stark verankert war. Adveniat hat mit ihm schon 1978 zusammengearbeitet, 1980 erhielt er den Nobelpreis.
Wenn Sie jetzt heute auf die letzten 50 Jahre der Geschichte Adveniats zurückgucken, was ist so der maßgebliche Unterschied zwischen damals 1961, als Sie sich gegründet haben oder als das so anfing, die Hilfe für Lateinamerika, und heute?
Also man muss, glaube ich, sagen, dass es den Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikanern heute besser geht. Sie genießen mehr Freiheit, es gibt Demokratien, die installiert sind und sie verfügen im Großen und Ganzen über mehr Wohlstand. Ich glaube, das ist auch im Sinne Adveniens, denn wir wollten ja diese Entwicklung auch unterstützen und ich glaube, einen kleinen Stein haben wir auch dazu beigetragen, dass das möglich wurde.
Also Ihre Bilanz ist Lateinamerika oder den Menschen dort geht es besser, vielleicht sogar so gut, dass sich immer mehr Menschen dort vom Glauben abwenden oder von der Kirche. Es war der katholische Kontinent. Heute bröckelt die Zahl der Gläubigen. Inwiefern ist das für Sie ein Problem?
Ja, zunächst mal ist es ein Ausdruck dessen, dass Freiheit herrscht, dass die Kirche mit dem Staat nicht mehr so eng verbandelt ist, dass man davon ausgehen konnte, dass alle katholisch sind. Zunächst ist es auch ein positives Zeichen, muss man sagen. Nämlich derjenige, der sich zu seinem Glauben bewusst entscheidet, kann auch wählen, welcher Kirche er angehört. Die Katholikinnen und Katholiken, die sich der Kirche abwenden, muss man fragen, wem sie sich zuwenden. Zum einen gibt es eine starke Tendenz auch der Säkularisierung, wie in unseren Breiten auch, dass Menschen ohne Glauben leben können, gut leben können. Das zweite ist, dass sich die Menschen den Pentekostalen, also den Pfingstgruppen zuwenden, die stark auch emotionale Aspekte ansprechen, die auch im kleinen Bereich tätig sind. Garagenkirchen, die in den Städten entstehen, wo sich die Menschen zum Beten und Singen treffen, ziehen viele an. Viele Katholikinnen und Katholiken gehen dorthin. Für uns bei Adveniat ist es wichtig, das Zeugnis der Kirche zu stärken. Unsere Sorge richtet sich nicht in erster Linie auf die Kirche, auf die katholische Kirche, ob es ihr gut geht oder nicht, sondern unsere erste Sorge ist das Reich Gottes. Und das hat Konsequenzen für unser Handeln, dass es darum geht, dass es den Menschen gut geht, dass Gerechtigkeit herrscht, dass sie nicht Gewalt ausgesetzt sind. Darum kümmert sich Adveniat, das ist unser Anliegen.
Ein Rückblick auf 50 Jahre Adveniat, die Geschichte und was sich alles auf dem katholischen Kontinent verändert hat. Dazu war das Thomas Wieland, der Leiter der Projektabteilung bei Adveniat. Und mehr zum Thema gläubige Mitgliederzahlen und Pfingstkirchen hören Sie auch gleich hier bei uns im Domradio weltweit. Und Ihnen, Herr Wieland, vielen Dank für das Gespräch. Der katholische Kontinent ist im Wandel. Der Kirche gehen die Gläubigen laufen, aber Lateinamerika hat natürlich trotzdem nach wie vor seine großen katholischen Persönlichkeiten, die das, was sie predigten, auch vorlebten und wie kaum ein anderer Zeugnis ablegten für ihren Glauben. Eine dieser großen Figuren der lateinamerikanischen Kirche ist Dom Helder Camara, der Gründer der lateinamerikanischen Bischofskonferenz und späterer Erzbischof von Recife und Olinda in Brasilien. Sein Herz schlug für die Menschen am Rande der Gesellschaft und er träumte von einer anderen, einer besseren Welt und von einer anderen Kirche.
Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
Das hat der Befreiungstheologe Helder Camara einmal gesagt. Er wollte die Welt verändern. Er wollte, dass die Welt allen gehört, auch und gerade den Armen und Schwachen. Privilegien für sich selbst lehnte er dagegen ab. Als er 1964 Erzbischof von Olinda und Recife im Nordosten Brasiliens wurde, da zog er nicht etwa ins schicke erzbischöfliche Palais, sondern in ein ganz normales Haus im Herzen der Hafenstadt Recife.
Wir sind hier in seinem Schlafzimmer. Das Bett sieht wirklich aus wie das eines Seminaristen. Ganz einfach. Er wollte immer weiterleben wie ein einfacher Priester. Und hinter der einen Wand seines Zimmerchens, da liegt der Altar der benachbarten Fronteras-Kirche. Das heißt, er hatte immer die Kirche im Rücken.
Erklärt Elisabeth Barbosa, Kulturdirektorin des Instituto Dom Helder Camara. Hier in seinem ehemaligen Wohn- und Arbeitshaus wird das Vermächtnis des Kirchenmanns aufbewahrt, seine vielen, vielen Schriften. Und Besucher können sich ein Bild von seinem schlichten Lebensstil machen.
Vom Besucherzimmer, wo die Hängematte mit drin hängt und das Besprechungstischchen steht, von diesem kleinen Raum aus geht der Weg in den Hof und in den Garten. Dom Helder liebte die Natur. Er hat sehr oft mit den Blumen gesprochen und auch über die Blumen geschrieben.
Und geschrieben hat er eigentlich ständig, Predigten und Reden, Gedichte und Meditationen, Essays und Briefe.
Dom Helder war dafür bekannt, dass er ganz einfach lebte und sich einfach ernährte. Er hat sehr wenig gegessen, deshalb war er auch so eine kleine, schmächtige Person. Aber er kam auch mit sehr wenig Schlaf aus. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, er hat von 2 bis 4 Uhr geschrieben, dann war das von 2 bis 4 Uhr morgens.
Und so saß Dom Helder dann täglich im Morgengrauen an seinem Schreibtisch aus dunklem Holz. Der steht heute noch da wie damals. Darauf ein Foto von Papst Johannes dem 23., eine kleine Madonnen- und eine Jesusfigur und ein altmodisches Telefon. Und weil Erzbischof Kammerer über 30 Jahre seines Lebens hier verbrachte, sind hier auch viele seiner Schriften entstanden. Im Archiv des Hauses lagern die Originalmanuskripte seiner 23 Bücher sowie die Vorlagen zu 2750 Rundfunkansprachen, daneben 2122 Rundbriefe und 577 Reden. Und
wir haben kistenweise Fotos von Dom Helder. Hier zum Beispiel feiert er Geburtstag. Er war ein Februarkind und da hat er hier vor der Kirche Geburtstag und Karneval in einem gefeiert, mit allen zusammen. Er hat auch die Karnevalisten immer in die Kirche eingeladen. Und wenn sie sagten, wir haben doch ein Kostüm an, dann hat er nur gesagt, kein Problem.
So war Dom Helder, immer nah dran an den Leuten, immer offen für ihre Sorgen und Anliegen.
Wenn es hier geklingelt hat, wollte er meist selbst aufmachen. Er sagte, ich weiß doch nie, wer da kommt. Es könnte Christus sein, der vor der Tür steht. Und aus dieser frohen Erwartung, wer kommt mir da entgegen, wer wird mein Gast sein, hat er stets alle empfangen. Manche wollten ihr Kind segnen lassen. Bettler kamen, um mit ihm über ihre Not zu sprechen. Andere wollten einfach nur ein bisschen plaudern. Er hat immer gegeben, was er hatte.
Und so ist Dom Helder Elisabeth und ihren Kollegen in liebevoller Erinnerung geblieben. Wie viele der Institutsangestellten ist sie eine ehemalige Mitarbeiterin des Erzbischofs. Ihnen allen fehlt er schmerzhaft mit seinem Durst nach Gerechtigkeit, mit seinem Herz für die Armen, mit seiner großen Hoffnung. Seine Botschaft, sagt Elisabeth, hat auch über 10 Jahre nach seinem Tod nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Und deshalb wollen sie hier im Instituto das Erbe Dom Helders als Ganzes bewahren und verwalten, sein Haus und die dazugehörige Kirche Igreja das Fronteras. Und vor allem natürlich seine geistigen und geistlichen Hinterlassenschaften.
Ich habe Mitleid, Herr, mit den Hungernden. Größeres Mitleid habe ich aber mit den Satten. Die sterben an Überdruss und Langeweile.
Hilde Regeniter war das über einen der ganz Großen der katholischen Kirche, Dom Helder Kammerer, den einstigen Erzbischof von Recife und Olinda in Brasilien. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Der Kirche gehen ihre Schäfchen laufen. Das ist nicht nur hierzulande in Europa so, sondern auch in Lateinamerika, auch wenn die Zahl der Kirchenaustritte da natürlich noch nicht so dramatisch ist wie hier. Nichtsdestotrotz, auch dort ändert sich was und auch beim Lateinamerika-Hilfswerk der Deutschen Bischofskonferenz Adveniat fragt man sich, wie man eigentlich mit diesen neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts umzugehen hat. In diesem Jahr feiert Adveniat seinen 50. Geburtstag und deswegen gab es kürzlich eine Auszeichnung der brasilianischen Bischofskonferenz. Ja, und der Geschäftsführer von Adveniat, Prälat Bernd Klaschka, der war dort, um die Ehrung in Empfang zu nehmen. Und Norbert Bolte hat dort mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was Adveniat in den letzten 50 Jahren für Lateinamerika und für Brasilien getan hat.
Adveniat hat in den letzten 50 Jahren der Kirche in Brasilien geholfen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Zum Beispiel geholfen, Kirchen zu bauen, geholfen, Pfarrsäle zu bauen, geholfen, die kirchliche Infrastruktur hier aufzubauen. Denn vor 50 Jahren haben sich die Bischöfe Lateinamerikas und auch die Bischöfe Brasiliens an die Bischöfe in Deutschland gewandt mit der Bitte um Hilfe, damit das blühende Leben der Kirche in Lateinamerika also auch unterstützt wird. Und Adveniat hat in den vergangenen 50 Jahren in den Vereinen geholfen, Verbänden geholfen, den Diözesen geholfen, um dieses kirchliche Leben zu entfalten und auch dem Auftrag gerecht zu werden, den Glauben in der Gesellschaft, in der Welt zu bezeugen.
Kann man das ungefähr in Nummern fassen, was Adveniat in den letzten 50 Jahren für Brasilien getan hat? Gibt es da Nummern, Größenordnungen?
Man kann davon ausgehen, dass wir ungefähr 80.000 Projekte hier in Brasilien unterstützt haben in den vergangenen 50 Jahren. Jährlich ungefähr, seit es den Euro gibt, mit 12 bis 14 Millionen Euro die Kirche in Brasilien unterstützt haben. Und wenn man das dann mal 50 nimmt, dann kommt man auf ganz schöne Zahlen.
Jetzt liest man überall, Brasilien ist die große neue Wirtschaftsmacht, ein aufstrebendes Land. Wieso braucht solch ein Land immer noch Hilfe aus Deutschland?
Brasilien ist sicherlich von den makroökonomischen Daten her ein aufstrebendes Land, aber gleichzeitig ergibt sich dadurch auch ein neues Problem, nämlich das Auseinandergehen der Schere zwischen Arm und Reich. Und auch hier in Brasilien gibt es noch viele Gegenden, in der große Armut herrscht. Und wir sind aufgerufen, als Christinnen und Christen solidarisch mit denen zu sein, die am meisten leiden und die am wenigsten haben. Das versuchen wir auf internationaler Ebene von Deutschland aus und hier in Brasilien selbst, indem wir miteinander mit den Bischöfen und den Verantwortlichen der Kirche darüber sprechen, wie die interne Solidarität gefördert werden kann.
Wie fördert man interne Solidarität in einem Land?
Zum Beispiel dadurch, dass in vielen Vereinen der sogenannte Zehnte abgegeben wird, also ein Teil des Einkommens, sowohl was die Mitglieder der Gemeinde betrifft, als auch unter den Gemeinden selber, dass man sich gegenseitig unterstützt, die etwas reicheren Gemeinden den ärmeren Gemeinden helfen oder die reicheren Diözesen den ärmeren Diözesen helfen. Das gilt auch für die Priesterausbildung zum Beispiel. Wir haben bei der Priesterausbildung drei Kategorien. Einmal die Ärmsten, die weniger Armen und die, die nichts brauchen. Und die werden dann aber auch von den Diözesen, die armen Diözesen werden von den Diözesen mit unterstützt, die über genügend finanzielle Ressourcen verfügen.
Wie kann sich denn jemand in Deutschland eine Gemeinde vorstellen, wo Adveniat hilft? Was wäre so ein typischer Fall?
Es gibt hier, ich möchte zwei typische Fälle nennen. Einmal die Stadtgemeinde. Es gibt hier Gemeinden von 100.000, 150.000 Personen. Dafür ist vielleicht ein oder zwei Priester sind dafür zuständig. Diese Vereine brauchen verschiedene Orte, an denen man Gottesdienst feiert. Sie brauchen verschiedene Orte, an denen man sich versammelt. Und sie brauchen auch für die sozialen Initiativen, wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, wie zum Beispiel Gesundheitsvorsorge, die von der Gemeinde organisiert wird, oder wie zum Beispiel einen Mittagstisch, brauchen sie Unterstützung. Und so bekommt der Pfarrer von Adveniat eben Unterstützung, um diese vielfältigen Aktivitäten zu verwirklichen. Oder auch zum Beispiel, wenn Kinder sich auf die Erstkommunion vorbereiten, auf die Firmung vorbereiten. Oft fehlt es in diesen Favelas an dem nötigen Material und die Kinder können auch das Material, was sie für die Vorbereitung auf die Sakramente brauchen, nicht bezahlen. Das ist so ein Bild einer Gemeinde, einer Großstadtgemeinde. Und in Brasilien leben über 60% der Menschen inzwischen in großen Städten. Eine typische Pfarrei im Lande sieht so aus, dass es einen Pfarreisitz gibt und um diesen Pfarreisitz herum gibt es vielleicht 30, 40 oder bis zu 50 verschiedene Orte. Der Pfarrer oder die mit dem Pfarrer zusammenarbeitenden Mitarbeiter oder Schwestern müssen dann zu diesen Orten fahren, um die Menschen dort aufzusuchen. In Brasilien will man eine Kirche sein, die bei den Menschen ist, also eine Gehinkirche. Da unterstützen wir auch zum Beispiel mit Fahrzeugen oder mit Booten, je nachdem, wie die Gemeinde aussieht, wenn sie zum Beispiel am Amazonas ist. Und auch dort stellen wir dann Mittel bereit, dass die Aktivitäten einer Gemeinde entsprechend verwirklicht werden können. Dabei möchte ich wohl auch sagen, keine Gemeinde bekommt für ihre Aktivitäten die volle Unterstützung. Sie müssen immer einen eigenen Beitrag leisten und das ist wichtig für das eigene Selbstwertgefühl.
Ist es heutzutage schwierig, Leute zum Spenden zu bewegen?
Ich denke, die grundsätzliche Bereitschaft in Deutschland zu spenden ist groß, insbesondere in Katastrophenfällen. Da habe ich großen Respekt vor den Spenderinnen und Spendern in Deutschland. Manchmal ist es schwierig für Adveniat, das Anliegen, was wir haben, in Deutschland zu vermitteln. Aber bisher können wir mit viel Wohlwollen der Kirchgänger rechnen, insbesondere der Personen, der Frauen und Männer, der Jugendlichen, die am Weihnachtsfest zur Kirche gehen. Großzügig unterstützen sie die bischöfliche Aktion Adveniat.
Adveniat 50 Jahre alt, was ist der Ausblick? Wie wird es in 50 Jahren aussehen? Wird Adveniat dann noch gebraucht werden in der Welt?
Ich denke, so wie Jesus sagt, Arme wird es immer unter euch geben, wird auch Adveniat in 50 Jahren noch gebraucht werden, weil es auch in 50 Jahren noch Armut geben wird. Und das ist auch für mich so etwas der Motor, immer weiterzumachen und neue Impulse zu geben für die Kirchen, in denen große Armut herrscht.
Lateinamerika, ein Kontinent im Wandel, das ist unser Thema heute hier in Weltweit. Ja, und seit 50 Jahren steht Adveniat an der Seite der Armen in Lateinamerika und unterstützt dort zahlreiche kirchliche und soziale Projekte. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Catadores in Brasilien. Das sind Müllsammler, die sammeln, was andere vor die Türe stellen oder auf die Straße werfen. Das sind die, die im Dreck fremder Menschen wühlen und halb verweste Küchenreste durchsuchen, um irgendwie ihren Lebensunterhalt noch zu bestreiten und sei ja noch so minimal. Die Kirche unterstützt diese Müllsammler und somit auch Adveniat, indem sie ihre Organisation fordert und versucht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Hilde Regeniter hat ein Projekt in Fortaleza im Nordosten Brasiliens besucht.
Stolz singen sie ihre Hymne, das Lied der Müllsammler, der Catadores, wie sie hier in Brasilien heißen. Sie leben in der Favela Serviluz direkt am Meer, am Rande der Millionenmetropole Fortaleza. Und sie leben vom Abfall der anderen.
Früher haben wir hier als Fischer gearbeitet. Das geht heute nicht mehr. Es gibt kaum noch Fische. Die großen Schiffe weiter draußen fangen alles weg. 70% der Leute sind hier zugezogen. Sie sind alle aus anderen Dörfern gekommen. Wir kannten uns nicht, wir mussten erst mal zusammenfinden. Jetzt verbindet uns unsere Arbeit im Recycling.
Erzählt Fernando. Seine Familie ist eine von 38 hier in der Favela, die sich vor kurzem zusammengeschlossen haben. Gemeinsam könnt ihr besser überleben im harten Geschäft mit dem Müll. Das war die Botschaft der Kirche an die Catadores. Fernando und die anderen haben sie gehört.
Die Arbeit der Kirche für die Catadores ist ganz wichtig, weil wir den Leuten Selbstwertgefühl vermitteln wollen. Weil wir wollen, dass sie merken, Jesus ist auch für uns geboren. Für uns, die wir uns manchmal als Müll der Menschheit fühlen.
Sozialarbeiterin Ana Maria de Freitas ist Projektpartnerin des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und war Gast der Adveniat-Aktion 2010. Seit einiger Zeit betreut sie auch die Catadores. Und die, so sagt sie, machen einen überaus wichtigen Job.
In Fortaleza gibt es offiziell Mülltrennung. Überall hängen Mülleimer, rote, gelbe, grüne, blaue, für unterschiedlichen Abfall. Aber niemand hält sich daran. Die meisten werfen einfach alles zusammen weg und dann landet der Müll auf der Straße. Und hier kommen jetzt die Catadores ins Spiel. Sie trennen den Müll, sie tun das Notwendige. Sie sorgen dafür, dass Fortaleza ökologisch wird.
Also, angesichts der enormen Umweltprobleme Brasiliens haben sich die Müllsammler zu wahren Öko-Agenten des Alltags entwickelt. Ein paar Jahre erst läuft das kirchliche Gemeinschaftsprojekt für die Catadores von Serviluz, aber verändert hat sich schon sehr viel.
Die Leute haben entdeckt, dass ihre Arbeit etwas wert ist und dass sie damit etwas verdienen können, dass sie selbst etwas wert sind und dass sie Würde haben. Sie haben auch etwas mehr Geld. Vor allem aber werden sie nicht mehr so häufig krank. Sie wissen, wie sie sich vor giftigen Ausdünstungen schützen können.
Eleni ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Bildungsarbeit der Kirche schnell Früchte trägt.
Gucken Sie mal, ich habe keinen Ausschlag an den Händen, nichts. In den Kursen haben sie uns beigebracht, dass wir uns schützen müssen. Und jetzt trage ich beim Sammeln und Sortieren immer Plastikhandschuhe, einen Umhang, eine Schürze und darüber auch noch einen Mund- und einen Augenschutz, eine Maske da oben über die Haare.
Neben der Schutzkleidung braucht sie nur noch ihren Handkarren und das Tagewerk kann beginnen.
Ich ziehe jeden Morgen um 4.30 Uhr zum Müllsammeln los und bin dann bis 7 Uhr unterwegs. Ich kümmere mich dann um den Frühmüll, den die Leute rausstellen. Nachmittags brauche ich ungefähr nochmal die gleiche Zeit zum Sortieren. Wenn es gut läuft, kriege ich am Tag ungefähr 10 Reis zusammen, so etwas über 4 Euro.
Wer das an 20 Tagen im Monat macht, kommt in etwa auf das Niveau eines brasilianischen Mindestlohns. Das ist gar nicht so schlecht. Dass es nicht noch besser läuft, liegt vor allem an einem, meint Elenis Kollegin Raimunda.
Kaum einer von uns Catadores kann richtig lesen und schreiben. Und so haben sie uns immer wieder über den Tisch gezogen. Wenn wir kamen, mussten wir nicht unterschreiben, sondern mit dem Daumen einen Vertrag unterzeichnen.
Diese Schwäche haben die Müllzwischenhändler gnadenlos ausgenutzt und den Catadores zu wenig bezahlt für ihr Plastik, ihr Altpapier und ihr Glas. Deshalb gründen die Müllsammler von Serviluz jetzt eine eigene Kooperative mit kirchlicher Unterstützung, damit sie künftig keiner mehr betrügen kann.
Wir haben nicht die Chance gehabt, etwas Vernünftiges zu lernen, aber wir können unsere Stimme erheben und wir können umso fester anpacken. Wir können das Gute raussuchen aus dem, was die Leute wegwerfen. Und bei dieser Arbeit können wir unsere Kraft zeigen. Wir sind stark.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Advenert feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Seit einem halben Jahrhundert steht das Hilfswerk an der Seite der armen und benachteiligten Menschen in Lateinamerika. Und das will Advenert jetzt feiern. Und zwar nächstes Wochenende mit einem großen Tag der offenen Tür in Essen in der Zentrale von Advenert. Um 10 Uhr geht's los. Und das Motto der Veranstaltung dieses Tags der offenen Tür ist Lateinamerika erfahrbar. Und mitorganisiert hat das Ganze Stefanie Hoppe von Advenert. Ich grüße Sie, Frau Hoppe.
Ja, guten Tag.
Frau Hoppe, wie erfährt man Lateinamerika nächsten Samstag bei Ihnen?
Also ganz vielfältig und bunt. Wir haben ein großes, breites Programm aufgestellt und zwar an drei Spielorten. Das ist zum einen die Geschäftsstelle von Advenert, wo man sich informieren kann über die Advenert-Arbeit, Filme gucken, eine Ausstellung sehen, mit den Kollegen, Kollegen plaudern. Wir haben dort unseren Shop, wo Kunsthandwerk aus Lateinamerika angeboten wird. Dann ein zweiter großer Spielort ist die Volkshochschule Essen im Zentrum, im Herzen von Essen, wo verschiedenste Workshops, Vorträge stattfinden werden, auch ein Jugendprogramm, ein Tanzprogramm. Man kann dort Capoeira lernen, Tinku, eine Modenschau wird dort stattfinden. Und ein dritter Spielort wird die Bühne sein, auf dem sogenannten Burgplatz, auch im Herzen von Essen, bei der VHS, wo eine große Bühne den ganzen Tag über mit Musik, mit Talks, mit Interviews, mit Vorstellungen, aber auch mit unseren Partnern hier in Deutschland bespielt wird.
Das klingt alles ganz spannend, eine große Bandbreite. Warum machen Sie das?
Ja, einmal, weil wir 50 Jahre jung werden. Ich sage mal, wir werden 50 Jahre jung und nicht alt, denn wir sind ein sehr lebendiges Hilfswerk. Und wir möchten natürlich unseren Spendern und Freunden Advenert danken. Es ist die Veranstaltung, wo wir wirklich, ich sage jetzt mal Lieschen Müller und Alfons Schmidt danken wollen, sie einladen möchten, diesen Tag mit uns zu begleiten, zu feiern, zu diskutieren, aber auch zu beten, wenn man mag, und einfach dabei zu sein. Ein Dankeschön an die Spender, an diese vielen treuen Advenert-Freunde und Lateinamerika in seiner Buntheit und Vielfalt darstellen.
Machen Sie es auch, um Lateinamerika den Menschen ein bisschen näher zu bringen? Es findet ja hier bei uns im Alltag und in den Medien selten statt.
Ja, natürlich. Wir hoffen natürlich auch, dass, ich sag mal, der Straßenpassant, das Publikum, das einkaufen geht, vorbeischaut. Deswegen ein großes Bühnenprogramm mit unserer tollen chilenischen Musikgruppe, der Familie Tobar. Ja, wir wollen auch neue Menschen gewinnen für Lateinamerika. Und wir möchten das erstmal mit dieser Vielfalt der Kultur, aber natürlich auch mit den Problemen, den Herausforderungen Lateinamerikas machen. Und deswegen bieten wir halt unterschiedlichste Formate an. Ich sag mal, sehr ganzheitlich. Für den Körper findet was statt, aber natürlich auch für den Geist, für die Seele und fürs Hirn, wenn man so möchte.
Wer kann denn eigentlich alles kommen? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie möchten eigentlich alle Menschen ansprechen. Muss man sich irgendwie anmelden oder wie funktioniert das alles?
Ja, also es ist völlig offen. Unser Programm steht im Internet unter www.advenert.de. Wir haben eingeladen natürlich Schulen, die mit uns zusammenarbeiten, hier aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt ja sehr viele Schulen, die mit Advenert mittlerweile befreundet sind und uns unterstützen. Wir haben Pfarrgemeinden eingeladen. Wir haben aber auch die Familien eingeladen durch unser Kinder- und Jugendprogramm, sodass die Eltern in Ruhe sich was anschauen, anhören können, unsere Gäste sehen können, mit ihnen sprechen können und die Kinder und Jugendlichen auch betreut sind mit Bastel- und Spiel- und Malaktionen. Also jeder kann vorbeischauen, ob er nur Advenert kennt, Lateinamerika kennt oder nicht. Wir freuen uns über jeden, über jede, die kommt.
Worauf freuen Sie sich denn persönlich am meisten, auf welchen Programmpunkt?
Ja, ich bin ja ein Fan und so ein bisschen auch die Mutter unserer Moden- und Trachtenschau bei Advenert. Wir haben 60 Trachten bei Advenert, die wir gesammelt haben von Mexiko bis Argentinien. Und es wird am Nachmittag eine Spontan-Moden-Trachtenschau stattfinden. Das heißt, wir hängen Trachten aus in einem Raum und jeder, der mag, kann die sich mal anziehen, ausprobieren, wie es so ist, wie man sich als Gaucho fühlt oder als Tinku-Tänzer, Tinku-Tänzerin. Und das kommt dann auch natürlich zur Aufführung auf die Bühne mit Musik. Das ist so mein ganz persönlicher Highlight, weil ich diese Trachtenschau einfach sehr liebe. Da ist sehr viel Energie und auch viel Gedanken an Freunde, die uns eben Trachten geschenkt haben, verbunden. Und sie geht eben gut, sie geht viel in Schulen, in Gemeinden, zu Fahrfesten Und ich hoffe, dass da ganz viele Leute auch mitmachen.
Das heißt, man kann die Trachten selber anprobieren.
Ja, man kann die anprobieren.
Was haben Sie denn da schon ins Auge gefasst? Eher so die Gaucho-Variante oder eher so karibische Röckchen?
Ja, ich bin ja bei uns lange für Mexiko als Länderreferentin zuständig gewesen und ich habe eine Tracht, die, so ich sage sie immer, die Frida Kahlo-Tracht, wunderschöne weite Röcke mit großen Blumenmustern, alles gestickt und die lieb ich heiß und innig und vielleicht habe ich da auch Möglichkeit reinzuschlüpfen.
Wer sich also einmal wie Frida Kahlo fühlen möchte, kann das am Samstag ausprobieren bei Adveniat am Tag der offenen Tür und abends gibt es dann noch richtig Fiesta Latina.
Genau, ab 19 Uhr ist das offizielle Programm vorbei, also auch das Bühnenprogramm und die Workshops. Und dann treffen uns alle unten in der Lernbar. Das ist also ein sehr nettes Lokal unten in der Volkshochschule. Und da kann getanzt werden bis 11 Uhr mit DJ Carlos aus Chile. Also ein echter Latino auch, der für uns alle dann auflegt. Und dann kann man das, was man tagsüber in Tanzworkshops gelernt hat, zum Beispiel Salsa oder Merengue oder Bachata oder Zumba, kann man dann abends alles ausprobieren.
Ein bisschen Lateinamerika in Essen am kommenden Samstag, nämlich am Tag der offenen Tür bei Adveniat in der Zentrale in Essen. Das Motto ist Lateinamerika erfahrbar. Adveniat feiert seinen 50. Geburtstag und das Ganze geht morgens um 10 Uhr los. Die Infos, die finden Sie auch nochmal im Internet zum Nachlesen unter www.adveniat.de. Und was da alles passiert an dem Tag, das Programm, das hat uns Stefanie Hoppe von Adveniat vorgestellt. Vielen Dank. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Lateinamerika erfahrbar, das ist das Motto des Tags der offenen Tür nächsten Samstag bei Adveniat in Essen. Und Unterstützung bekommt das Lateinamerika-Hilfswerk auch von der Volkshochschule in Essen. Die ist nämlich direkt nebenan in der Nachbarschaft. Und Friederike Brünnbauer ist die Direktorin der VHS und jetzt hier bei uns. Ich grüße Sie, Frau Brünnbauer.
Guten Tag, Frau Rotscheid.
Frau Brünnbauer, Lateinamerika erfahrbar, das ist das Motto von Adveniat und die VHS, die kooperiert nächsten Samstag. Wie sieht denn diese Kooperation aus?
Es ist so, das ist nicht eine erste Kooperation, das ist also nicht eine Premiere, die wir machen, sondern Adveniat und die Volkshochschule Essen verbindet eigentlich eine langjährige Kooperation. Wir haben viele Gemeinsamkeiten und über Jahre hinaus schon eine vertrauensvolle Zusammenarbeit miteinander.
Wie sieht denn der Bezug der Volkshochschule Essen zu Lateinamerika aus?
Auch da ist es jetzt kein Novum, dass wir sagen, wir steigen jetzt ein und machen mit Adveniat im Rahmen dieser 50 Jahre Adveniat und Tag der offenen Tür ein gemeinsames Programm. Wir blicken auf eine langjährige Zusammenarbeit zurück und haben zum Beispiel mit Adveniat sehr viel schon gemeinsam gemacht, Semestereröffnungen, auch Workshops, zum Beispiel Mythos der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Wir haben darüber hinaus jetzt auch unlängst im Zuge des Kulturfahrtfestes in Essen einen gemeinsamen Auftritt gehabt. Und es ist so, Adveniat und Volkshochschule haben vieles auch inhaltlich gemeinsam. Wir sind beide nahe bei den Menschen, zwar auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber doch so, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen können.
Nächsten Samstag ist Tag der offenen Tür bei Adveniat. Das Motto ist Lateinamerika erfahrbar. Es gibt Musik, gute Laune, Party, lecker Essen, lateinamerikanisches Flair. Was passiert bei Ihnen in der Volkshochschule?
Ja, die Volkshochschule macht auch ein wunderbares Programm. Das reicht von der feierlichen Eröffnung, zu der wir natürlich alle Freunde und Freundinnen einladen, bis hin zu Vorträgen, bis hin auch zu Workshops. Aber natürlich darf auch ein großes Fest nicht fehlen. Am Ende des Tages um 19 Uhr heißt es Fiesta Latina, feiern wie in Lateinamerika.
Nennen Sie doch mal ein paar Programmpunkte. Also zu welchen Themen gehen die Vorträge und Workshops, die Sie in der VHS organisieren?
Ja, zum Beispiel, ein Vortrag lautet, ich bin dann mal in Lateinamerika, Erfahrungen im Freiwilligendienst aus Bolivien und Mittelamerika. Oder aber ein Vortrag, faires Geld, gibt's das überhaupt? Zur Transaktionssteuer, fairen Geldanlagen, Erlassjahrkampagnen etc. Aber natürlich auch haben wir einen Vortrag, der spricht über Kakaobohnen und Tomaten, wo kommt unser Essen her?
Also ganz viele vielfältige Themen für jeden was dabei. Was ist denn Ihr persönliches Programm-Highlight?
es ist so, das Programm ist so bunt und es wäre, glaube ich, nicht richtig, jetzt einzelne Programmpunkte herauszugreifen. Aber es ist in der Tat so, ich freue mich natürlich auf die feierliche Eröffnung mit dem Bischof Lucio Albert aus Paraguay und Prälat Klaschka. Ich freue mich natürlich auch auf all die Veranstaltungen, wo man das Tanzbein schwingen kann. Aber ich freue mich auch auf meditative Veranstaltungen, wenn ich daran denke, dass es zum Beispiel Führungen gibt durch die Adveniat-Krypta. So ist das sicherlich auch ein Highlight.
Frau Brunnbauer, dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß und viel Erfolg nächsten Samstag bei der Veranstaltung Lateinamerika erfahrbar. Adveniat öffnet Tür und Tor zum Tag der offenen Tür. Ab 10 Uhr geht's los in Essen bei der Volkshochschule und bei Adveniat. Und Informationen zum Nachlesen, wo das alles ist und was da genau alles passiert, können Sie auch nochmal bei uns im Internet nachlesen unter www.domradio.de. Das war Domradio, die Sendung weltweit. Um Lateinamerika ging es heute Morgen hier um den katholischen Kontinent im Wandel und welche Herausforderungen das für die Kirche des 21. Jahrhunderts birgt und vor allen Dingen auch, wie das Lateinamerika-Hilfswerk der Bischofskonferenz Adveniat mit diesen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten umgehen wird. Informationen, alles zum Nachlesen und Nachhören finden Sie auch wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und sage tschüss, bis bald.